liebe Gemeinde Oberasbach, liebe Schwestern, liebe Brüder, seid alle ganz herzlich gegrüßt. Ich freue mich, euch wiedersehen zu dürfen. Auch wenn dieses Mal der Weg hierher jetzt ein bisschen komplizierter war, aber ich habe glücklicherweise einen Stadtplan dabei gehabt und ich habe euch doch gefunden. Dann es ging ein bisschen so ringsherum. Ja, bei unserer Geburt war eines sicher. Etwas stand ganz fest bei unserer Geburt. Würdet ihr mir sagen, was? Wir werden sterben. Ja, bei unserer Geburt war es absolut sicher, dass wir sterben werden. Seht ihr, wir können Tag und Nacht trainieren, joggen, Fitnesscenter und so weiter. Wir können alles lernen, also was wir überhaupt lernen können. Wir können alle wichtigen Bücher durchlesen. Oder sag mal so, ein Teil der wichtigen Bücher, weil ja, das Leben eines Menschen ist ja zu kurz, um jetzt alle wichtigen Bücher durchzulesen. Aber sag mal so, vieles, was wichtig ist. Wir können uns gesund ernähren, ob ovo-lacto-vegetarisch, vegan, so, verschiedene Diäten und so weiter. Wir können jede Menge Nahrungsergänzungen oder Anti-Aging-Mittel schlucken, Ginseng, was weiß ich, 1000 Pillen. Aber vor dem Tod können wir nicht weglaufen. Es geht nicht. Der berühmte ungarische Dichter, also der berühmteste im 20. Jahrhundert, war der Attila József. Und er hat diesen Sachverhalt in einem seiner Gedichte sehr bildhaft ausgedrückt. Er schreibt: Die Erde wird uns alle aufnehmen wie eine Sparbüchse. Also, was für ein Vergleich, die Erde als eine riesige Sparbüchse und eine Münze nach der anderen, einer nach dem anderen wird von dieser großen Sparbüchse von der Erde aufgenommen. Aber die Erde wird sich weiter drehen, auch wenn wir aufhören zu existieren. Die Sonne, die Berge, das Meer, sie alle waren vor uns da und es wird sie noch geben, wenn wir schon wieder zu Staub geworden sind. Wir kommen und gehen. Sie aber bleiben. Kein Wunder, dass Shakespeare einmal das Leben als einen leeren Schal ohne jegliche Bedeutung bezeichnet hat. Unser Tod ist also sicher. Aber die Bibel sagt, es ist nicht egal, ob wir einmal oder zweimal sterben. Es ist ein erheblicher Unterschied. Die menschliche Natur und vor allem jüngere Generationen neigen dazu, Gedanken über den Tod, über das Ende zu verdrängen. Man denkt oft folgendermaßen: Ja, sicher, das Leben endet irgendwann, aber nicht heute, nicht jetzt, ich habe noch Zeit. Warum soll ich diese schöne Gegenwart mit solchen depressiven Vorstellungen sozusagen verderben? Vielleicht habt ihr schon von dem sogenannten Club der 27er gehört. Club der 27er. Zu diesem Club zählen eine Reihe von prominenten Rockpersönlichkeiten, die alle im Alter von 27 Jahren gestorben sind. Ihre Parole war, auf Englisch, live fast, love hard, die young. Das heißt, lebe schnell, liebe hart und sterbe jung. Also um das jetzt nicht misszuverstehen, unter harter Liebe haben natürlich diese Rockpersönlichkeiten jetzt nicht die Nächstenliebe der Bibel verstanden, sondern auf Deutsch harten Sex. Ja, das ist auch ein Unterschied. Zu diesem Kern des Clubs der 27er gehörten die Big Six, also die großen Sechs. Also solche Namen wie Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Brian Jones, Kurt Cobain und Amy Winehouse. Also vielleicht sagen diese Namen euch noch etwas. Sie waren zu ihrer Zeit sehr berühmt. Aber ihre Todesursache war, wie immer, eine Überdosis Heroin, also Rauschgift, plus noch dazu eine Alkoholvergiftung. Und vielleicht noch ein deutsches Beispiel. Der berühmte Filmregisseur der 70er Jahre, Rainer Werner Fassbinder. Ja, er war hochbegabt, berühmt, viele gute Filme gemacht. Aber er hat ebenfalls ein sehr, sehr ausschweifendes Leben geführt. Er hat die Nächte einfach durchgefeiert. Als er auf die Risiken seines Schlafmangels angesprochen wurde, hat er Folgendes geantwortet. Also schlafen kann ich, wenn ich tot bin. Das hat Fassbinder gesagt. Schlafen, wenn ich tot bin. Und es kam, wie es kommen sollte. Er starb im Alter von 37 Jahren an einer gefährlichen Mischung, an einem Cocktail aus Kokain, Schlaftabletten und Alkohol. Bezüglich des Nachdenkens über den Tod finden wir in der Bibel einen sehr guten und weisen Rat. Ich würde euch vorschlagen, eure Bibeln aufzuschlagen, und zwar in den Psalmen, Psalm 90, und dort den Vers 12. Also dieser 90. Psalm wurde interessanterweise nicht von David, sondern von Mose geschrieben. Also er soll der Urheber dieses Psalmes sein. Und Mose sagt hier etwas sehr, sehr Wichtiges. Vers 12. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Mose hat recht, wenn er sagt, dass die Beschäftigung mit dem Tod uns klug macht. Ich kann das aus meiner eigenen Erfahrung bestätigen. Denn bei Bestattungen habe ich die Sünde immer für irgendwie störender, unangenehmer, belastender empfunden, als dies zum Beispiel im normalen Alltag der Fall war. Das heißt, die Beschäftigung mit dem Tod macht uns sensibler, nüchterner für die Erkennung und Identifizierung der Sünde und fördert unsere Unterscheidungsfähigkeit zwischen dem, was ewig ist, und dem, was vergänglich ist. Ja, ich stelle euch jetzt eine andere Frage. Nach unserem Tod ist wieder eines ganz, ganz sicher. Würdet ihr mir sagen, was? Danke. Wir werden auferstehen. Aber die Bibel sagt, es ist nicht egal, ob wir bei der ersten oder bei der zweiten Auferstehung dabei sind. Also Vorsicht. Über die Unsterblichkeit wollen wir jetzt zwei Texte aus der Bibel anschauen. Und zwar, der erste Text ist im Brief an Timotheus, also der erste Timotheusbrief. Timotheus 1, dort Kapitel 6 und Vers 16. Also kurz davor, ja, ist die Rede über den König aller Könige und den Herrn aller Herren, also natürlich über Gott. Und Vers 16, der allein Unsterblichkeit hat, der da wohnt in einem Licht, zu dem niemand kommen kann, den kein Mensch gesehen hat, noch sehen kann, dem sei Ehre und ewige Macht. Amen. Also Paulus sagt hier, dass Gott allein unsterblich ist. Und jetzt schauen wir uns einen anderen Text an, und zwar im Johannesevangelium, Kapitel 17 und dort Vers 2. Jesus spricht hier und er sagt, denn du hast ihm Macht gegeben über alle Menschen, damit er das ewige Leben gebe allen, die du ihm gegeben hast. Und Vers 3, das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Also zuerst, also in diesem Brief an Timotheus sagt Paulus, dass Gott allein unsterblich ist. Und Johannes bietet, also bei Johannes bietet uns Jesus die Unsterblichkeit an. Wie verhalten sich diese beiden Texte zueinander? Es stellt sich hier auch die grundsätzliche Frage, was ist das ewige Leben? Denn in dieser Frage müssen wir als Christen eine ganz, ganz klare Sicht haben. Heutzutage beschäftigen sich die Menschen sehr viel mit der Frage, ja, was ist nach dem Tod? Was? Aber die Bibel beschäftigt sich eher mit einer anderen Frage, nämlich, was ist vor dem Tod? Denn das, was vor dem Tod ist, wird unser ewiges Schicksal bestimmen. Und Jesus kam auf diese Erde, damit er uns etwas tut noch vor unserem biologischen Tod, nämlich uns zu erlösen. Wenn wir in unserer nichtgläubigen, säkularen Gesellschaft mit Menschen reden, dann gibt es überwiegend zwei Richtungen oder zwei Schulen, würde ich sagen, zwei verschiedene Meinungen. Einmal menschliche Vorstellungen über eine Existenz nach dem Tod. Zum Beispiel der Glaube an die Seelenwanderung ist sehr in Mode. Ja? Dann glauben viele, dass der Mensch einen unsterblichen Teil hat, der dann weiterlebt, nachdem der Rest zum Staub geworden ist. Und zwar in einem bewussten Zustand. Es gibt diesbezüglich 1000 Varianten, angefangen bei Plato und den orientalischen Philosophien, über die Kirchenväter bis zum päpstlichen Dogma im Christentum des 16. Jahrhunderts. Wichtig ist nur festzustellen, dass in den Köpfen der Menschen diesbezüglich ein sehr, sehr großes Chaos herrscht. Also zwei glauben nicht das Gleiche. Die andere große Strömung oder Meinung, das sind die sogenannten materialistisch eingestellten Menschen, also Materialisten, also nur Materie. Das gibt's, alles andere ist nur so Vorstellung. Diese sagen, wir leben einmal und sterben. Mit dem Tod fällt der Vorhang. Unser geistiges Leben ist nur eine besondere Funktion unseres Hirns. Und wenn wir unsere Augen schließen, ist alles vorbei und von uns bleibt bei unseren Mitmenschen nur noch eine Erinnerung übrig, wenn überhaupt. Allerdings stimmen diese zwei Meinungen nicht mit den Aussagen der Bibel überein. Was sagt uns diesbezüglich die Heilige Schrift? Hier stellen sich vier sehr wichtige Fragen. Erstens, was ist das Leben? Denn ihr seht ja, mit dem Leben fangen die Probleme an. Dann zweitens, was ist der Tod? Die dritte Frage, was ist die Auferstehung? Und schließlich die vierte Frage, was ist das ewige Leben? Wenn wir diese vier Fragen im Lichte der Bibel beantworten, dann bekommt unsere menschliche Existenz eine sinnvolle Antwort. Nun, schauen wir uns das Leben an. Was ist eigentlich das Leben? Die Menschen glauben, das Leben sei eine besondere Eigenschaft der Materie, welche wir eines Tages auch selber herstellen oder erzeugen können. Bisher hat das allerdings nicht geklappt, weil die Bibel ganz klar und deutlich Folgendes sagt. Der Mensch hat kein Leben in sich selber, sondern das Leben ist ein Geschenk Gottes. Das Leben ein Geschenk Gottes. Dies ist eine der wichtigsten Botschaften des Schöpfungsberichtes. Die klassische Zusammenfassung der Schöpfung des Menschen finden wir in der Genesis, also 1. Mose, Kapitel 2 und dort Vers 7. Da machte Gott der Herr den Menschen aus Erde vom Acker und blies ihm den Odem des Lebens in seine Nase. Und so ward der Mensch ein lebendiges Wesen. Hier wird unsere biologische Herkunft gezeigt, die Erde, und Gott blies den Odem des Lebens, auf Hebräisch Ruach, in die Nase von Adam. Durch diese Vereinigung der göttlichen Lebenskraft mit der Materie wurde der Mensch zum lebendigen Wesen, auf Hebräisch Nefesh, beziehungsweise zu einer entscheidungsfähiger Persönlichkeit. Er kann Ja und Nein sagen. Warum? Weil er frei ist. Er kann zu Gott, zu den Mitmenschen, zu der Welt Ja oder Nein sagen. Wer die Entscheidungen trifft, das bin ich, das ist meine Persönlichkeit. Wir sind dann Menschen, wenn wir Beziehungen knüpfen, wenn wir mit Gott, den Mitmenschen, mit der Welt und mit uns selber eine harmonische Einheit bilden. Nur in dieser Harmonie, in dieser, sag mal so, vierdimensionalen Harmonie, sind wir wahre Menschen. Der Schweizer Theologe, also reformierte Theologe Emil Brunner, hat im Jahre 1937 ein interessantes Buch geschrieben mit dem Titel »Der Mensch im Widerspruch«. Und in diesem Buch weist er auf die Verantwortlichkeit des Menschen hin. Der Ursprung des Menschen besteht in der Ebenbildlichkeit Gottes. Und der Widerspruch kommt laut Brunner dadurch zustande, dass der Mensch im Gegensatz zu seinem Ursprung lebt und seinen Schöpfer leugnet. Er ist egozentrisch geworden. Nur durch die Erneuerung des Ebenbildes, durch Jesus Christus, wird die Verantwortlichkeit des Menschen, laut Brunner, wiederhergestellt. Nun, unsere zweite Frage war, der Tod. Was ist der Tod? Bei dem Tod zersetzt sich der Mensch, dieses lebendige Wesen, in seine ursprünglichen Bestandteile. Der Odem des Lebens wird von Gott wieder zurückgenommen und der Körper wird zu Erde. Die Bibel nennt den Tod einen Schlaf, in dem es kein Bewusstsein, keine Erinnerung, kein Gefühl, keine Gedanken gibt. Der Mensch lebt in keiner Form weiter bis zur Auferstehung. Es ist gut zu wissen, dass berühmte Theologen des 20. Jahrhunderts, wie zum Beispiel Karl Barth, Emil Brunner, Oskar Kuhlmann und andere, sind zur gesunden Lehre der Bibel zurückgekehrt und haben die platonische Vorstellung der Unsterblichkeit der Seele abgelehnt. Aber hat Gott den Menschen für den Tod geschaffen? Nein, sondern für die Harmonie mit seinem Schöpfer und seiner Umwelt. Aber wir sind frei und die Freiheit ist immer ein Risiko. Paulus warnt uns nicht umsonst im Galaterbrief, dass wir durch die Freiheit nicht dem Fleisch Raum geben. Wir können zu Gott Ja sagen, aber wir können ihm auch Nein sagen. Und wenn wir Nein sagen, dann heißt diese Situation laut Bibel Sünde. Sünde ist, wenn ein Mensch Gott Nein sagt. Wenn ich als Mensch zum Beispiel etwas anderes für gut oder schlecht halte als Gott. Er hat gesagt, das ist gut und ich sage, nee, das ist schlecht. Oder er hat gesagt, das ist schlecht und ich sage, nee, das ist gut. Das ist Sünde. Und wenn ich mich gegen die Quelle des Lebens stelle, anders ausgedrückt ist Sünde auch Gesetzlosigkeit, Disharmonie mit Gott und, man könnte sagen, ein Leben gegen das Leben. Und der Sünde-Sold ist der Tod. Aus dieser verzweifelten Lage, aus diesem Selbstwiderspruch, hebt uns Jesus Christus heraus durch die Erlösung und verbindet uns mit der Quelle des Lebens. Die Verbindung, die durch die Sünde zerstört wurde, wird wiederhergestellt. Jesus kam, um die Verbindung zwischen Himmel und Erde wiederherzustellen, denn ohne diese Verbindung gäbe es nur den Sturz in den Abgrund, in das Nichts. Daher ist Jesus Christus im wahrsten Sinne des Wortes die Quelle des Lebens. Das Schicksal des Menschen entscheidet sich zwischen seiner Geburt und seinem Tod. Er hat die Wahl, die Verbindung zu Gott abzubrechen oder diese Verbindung durch Jesus Christus wiederherstellen zu lassen. Wenn ich die Wiedergeburt durch Christus erfahre, dann bin ich für ein ewiges Leben wiedergeboren und diese Quelle des Lebens wird niemals austrocknen. Die entscheidende Frage für uns ist nicht, ob es Leben nach dem biologischen Tod gibt, sondern habe ich das ewige Leben vor meinem biologischen Tod? Denn der Zeitraum der Wiederherstellung, der Verbindung zu Gott hat eine zeitliche Grenze, und zwar zwischen meiner Geburt und meinem Tod. Gebrauche ich diese Möglichkeit? Man könnte meinen, es wäre eine kluge Sache, wenn die Menschen im Voraus wüssten, wann sie sterben müssen. Dem reformierten Theologen Peter Both wurde einmal die folgende Frage gestellt. Warum kennen die Menschen die Stunde ihres Todes nicht? Und wisst ihr, was er geantwortet hat? Er sagte, wisst ihr, sie würden so traurig sein, dass sie vor Kummer noch vor ihrem Tod sterben würden. Ja, das erinnert an eine lebenslange Haftstrafe beziehungsweise an eine Hinrichtung, ja, wo zum Beispiel, also du hast ein schweres Verbrechen begangen, du bist zu Tode verurteilt und der Tag wurde festgelegt in einem Jahr, zwei Jahren, drei Jahren, naja, und du zählst dann die Tage 365, 64 und so weiter, naja, so wäre unser Leben, wenn wir tatsächlich genau wissen würden, den Tag und die Stunde, wann wir sterben. Das ewige Leben ist kein Schicksalsschlag, der einfach auf mich fällt, ob ich es will oder nicht, sondern ist immer die Folge einer Entscheidung. Denn ich muss mich immer wieder entscheiden. Man könnte sagen, es wohnen immer zwei Seelen in meiner Brust. Zum Beispiel, ich liebe nicht. Gefällt mir nicht. Sympathisch, unsympathisch. Es ist gut, es ist schlecht. Ich mag es nicht und so weiter. Unser tägliches Leben fordert ständig Entscheidungen. Aber es ist sehr wichtig, eines nicht zu vergessen. Die Trennung von Gott führt unweigerlich zum Tode, aber die Verbindung mit Gott bringt das Leben. An dieser Stelle ist es aufschlussreich, die unterschiedliche Reaktion der Menschen zu beobachten, wenn sie zum Beispiel durch den Verlust einer geliebten Person mit der Realität des Todes konfrontiert werden. In einer solchen Situation neigen Menschen mit einem nur oberflächlichen Glauben dazu, sich von Gott zu entfernen oder ihm sogar abzusagen. So wie zum Beispiel die Frau des Hiob. Er kennt ja diese Stelle oder diese Szene, wo Hiob dann natürlich alles verloren hat und wurde aussätzig und ja, lag am Boden. Und dann sagt seine Frau, hältst du noch immer fest an deiner Frömmigkeit? Sage Gott ab und stirb. Aber Menschen mit einem festen Glauben verhalten sich in solchen schweren Situationen ganz, ganz anders. Sie klammern sich noch fester an Gott und suchen Trost, Hoffnung, Ermutigung bei ihrem Schöpfer. Diese innere Haltung eines gläubigen Menschen angesichts des Todes hat Paul Gerhardt in einem Liedtext sehr treffend ausgedrückt. Er schreibt, wenn ich einmal soll scheiden, so scheide nicht von mir. Wenn ich den Tod soll leiden, so tritt du dann herfür. Wenn mir am allerbängsten wird um das Herze sein, so reiß mich aus den Ängsten Kraft deiner Angst und Bein. Und diesen Choraltext hat der geniale Johann Sebastian Bach in seiner Matthäus-Passion sozusagen verewigt. Es ist der Choral mit der Nummer 72. Ja. Ein anderes Beispiel für dieses Festklammern an Gott. Frank Hasel ist einer unserer besten adventistischen Theologen und nicht nur im deutschen Sprachbereich, sondern ich würde sagen, sogar weltweit. Seine Frau starb im Alter von 44 Jahren an einer schweren Krankheit. Und nach dem Tod seiner Frau hat sich Frank Hasel noch fester an Gott geklammert und die lebendige Gemeinschaft mit ihm gesucht. Er hat sich sehr intensiv mit dem Gebet beschäftigt. Seine Gedanken, seine Erfahrungen hat er später in einem sehr schönen Bibelgebetstagebuch veröffentlicht mit dem Titel Sehnsucht nach Gott. Ihr seht ja, zwei verschiedene Einstellungen. Ja, zu unserer dritten Frage. Was ist die Auferstehung? Ihr Grundmodell ist die Auferstehung Jesu mit der wunderbaren Botschaft für uns: In Jesus Christus ist unsere Seligkeit sicher. Ein berühmter Theologe sagte, das Christentum hat einen Beweis: die Lehre zu Ostern. Ja, das Grab war leer. Das Grab war tatsächlich leer. Jesus blieb nicht in der Gefangenschaft des Todes. Im Erlösungswerk Jesu ist seine Auferstehung genauso wichtig wie sein Kreuzestod. Sie ist Realität, denn es gibt viele Zeugen, die ihn gesehen haben, mit ihm gesprochen haben oder ihn sogar angefasst haben. Er war nicht einfach ein Geist, sondern ein Mensch mit Fleisch und Blut. Der biologische Tod ist dementsprechend nicht die letzte Station im Leben des Menschen. Nur, an dieser Stelle müssen wir eine sehr, sehr wichtige Botschaft der Bibel berücksichtigen. Und zwar, sie spricht von zwei Auferstehungen. Wer die Verbindung mit Jesus in seinem Leben wiederhergestellt hat, wird bei der Wiederkunft Jesu auferstehen. Über dieses entscheidende Ereignis im Leben der Menschheit lesen wir bei Paulus. Und zwar im ersten Brief an die Thessalonicher. 1. Thessalonicher. Dort Kapitel 4 und die Verse 13 bis 18. Es ist eine der berühmtesten und bekanntesten Stellen. Wir wollen euch aber, liebe Brüder, nicht im Ungewissen lassen über die, die entschlafen sind, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die, die entschlafen sind durch Jesus, mit ihm einherführen. Denn das sagen wir euch mit einem Wort des Herrn, dass wir, die wir leben und übrig bleiben, bis zur Ankunft des Herrn, denen nicht zuvorkommen werden, die entschlafen sind. Denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Befehl ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, herabkommen vom Himmel und zuerst werden die Toten, die in Christus gestorben sind, auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden auf den Wolken in die Luft, dem Herrn entgegen. Und so werden wir bei dem Herrn sein allezeit. So tröstet euch mit diesen Worten untereinander. Paulus formuliert es sehr deutlich. Er nennt den biologischen Tod einen Schlaf, einen bewusstlosen Zustand, aber nicht das Ende. Auch wenn wir mit der Quelle des Lebens verbunden sind, werden wir einschlafen. Aber es ist nicht das Ende. Jesus kommt und führt uns in das ewige Leben. Und dies ist die erste Auferstehung. Aber was passiert mit denen, die die Wiederherstellung in der Verbindung mit der Quelle des Lebens versäumt haben? Auch diese Menschen haben ein biologisches Leben, aber eher so, wie zum Beispiel die Schnittblumen in einer Vase. Sie leben noch ein paar Tage. Man kann ein bisschen Mineralien zusetzen oder Zucker, ich weiß auch nicht, aber nicht mehr lange. So lebt auch der Mensch ohne Gott. Eine Weile, aber nicht mehr lange. Auch diese Menschen werden auferstehen. Aber warum? Die Bibel spricht ganz klar über eine zweite Auferstehung, und zwar nicht nur in der Offenbarung, sondern auch Jesus selber erwähnt diese zweite Auferstehung. Was bedeutet diese zweite Auferstehung? Hier gibt Gott bei dieser zweiten Auferstehung gibt Gott Menschen das Leben, damit sie das Gericht bewusst erleben. Gott würde nicht gerecht sein, wenn die Verlorenen das Gericht, das sie durch die Ablehnung der göttlichen Gnade verdient haben, nie erfahren würden. Das Leben würde in diesem Fall den Eindruck eines Schicksalsschlages machen, aber es ist kein Schicksalsschlag. Das Leben hat Gesetzmäßigkeiten, Konsequenzen, und diese Folgen muss man bewusst erleben. Es ist wichtig zu wissen, wir alle werden auferstehen, aber es ist nicht egal, wann. Sind wir aber mit der Quelle des Lebens verbunden, dann gilt für uns dieses wunderschöne Bekenntnis des Paulus: So tröstet euch mit diesen Worten untereinander. Bei der Wiederkunft bekommen wir das Geschenk des ewigen Lebens, das Geschenk des Sieges über die Sünde und die ursprüngliche Verbindung mit Gott, die Gottes Ebenbildlichkeit wird wiederhergestellt. Mein Leben wird immer wieder erneuert. Ich kann immer wieder aus der Quelle des Lebens trinken, immer wieder vom Baum des Lebens essen. Diese sind auch Symbole. Sie zeigen, dass das ewige Leben keine eigene, immanente oder anders gesagt innewohnende Unsterblichkeit hat, sondern eine bedingte Unsterblichkeit. Das heißt, wir sind nicht so unsterblich wie Gott, der ja allein die Unsterblichkeit in sich hat, sondern uns wird diese Unsterblichkeit von Gott geliehen. Also eine geliehene Unsterblichkeit, so wie jedem Geschöpf oder Lebewesen. Auch die Engel haben eine bedingte, geliehene Unsterblichkeit. Aber Jesus Christus, der Vater, der Heilige Geist, haben eine immanente, unbedingte Unsterblichkeit, was sie in sich haben. Unsere Bedingung für diese bedingte Unsterblichkeit ist die Verbindung mit der Quelle des Lebens. Diese Bedingung ist in Jesus Christus möglich. Und diese Bedingung kann ich hier auf dieser Welt vor meinem biologischen Tod erreichen. Und dann kommt Jesus für mich und mein ewiges Leben beginnt. Ja, und jetzt sind wir beim ewigen Leben. Ja, was ist dieses ewige Leben? Ist nichts anderes als der Zustand, in dem mich Gott geschaffen hat. Die Wiederherstellung der zerstörten Harmonie zwischen Gott und Mensch, zwischen Mensch und Mensch, zwischen Mensch und Welt sowie Mensch und sich selbst. Die große Frage des modernen Lebens findet ihre Antwort nicht im Bereich orientalischer, spiritualistischer, materialistischer Theorien oder Vorstellungen, sondern ich muss mich fragen, bin ich der Quelle des Lebens, Jesus Christus, begegnet oder nicht? Denn er besiegt meine Angst vor dem Tod und dann ist mein Tod nur ein Schlaf. Ich sterbe in der Hoffnung und diese Hoffnung des Lebens ist Jesus Christus. Und ich zitiere noch einmal den Apostel Paulus, dieses Mal im Römerbrief, Kapitel 8, die Verse, die letzten zwei Verse, 38, 39. Der Apostel sagt, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Diese Liebe Gottes ist das Leben. Und zum wahren Leben gehört untrennbar die Liebe. Gott bietet dieses Leben der Liebe an. Die Bibel ist nicht das Buch der Drohungen. Sie sagt nicht, dass wir Angst haben sollen oder dass wir uns dieser oder jener Geisterströmung anschließen sollen. Nein, die Bibel ist das Buch des Lebens. Warum? In diesem kurzen, vergänglichen, irdischen Leben haben wir die große Möglichkeit, Jesus Christus kennenzulernen, die Quelle des Lebens. Daher kann ich euch mit der Bibel nur sagen, wähle das Leben. Wenn wir das Leben wählen, dann werden wir mit Sicherheit das Ziel erreichen und das wünsche ich uns allen durch die Gnade Gottes. Amen. Amen. Allmächtiger, großer Gott, unser lieber himmlischer Vater, Schöpfer und Herrscher des Universums, du bist Herr auch über Leben und Tod. Auch wenn wir in dieser gefallenen Zustand sterben müssen, wissen wir, dass du uns für das Leben geschaffen hast, und zwar für das ewige Leben. Durch das Blut unseres Heilandes Jesus Christus ist der Weg deiner Gnade offen für uns. Er ist für uns im wahrsten Sinne des Wortes die Quelle des Lebens. Wir wählen dich, wir wählen das Leben und wir sehnen uns nach einer vollkommenen Harmonie mit dir, miteinander und mit deiner Schöpfung. Der Heilige Geist möge uns alle in dein ewiges Reich führen. Amen.
Amen.